RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Sollte es eine der Parteien unnötig schwer machen, werden die USA ihre Rolle aufgeben, so Trump. Gleichzeitig äußerte er sich aber zuversichtlich, die Bemühungen um eine Verhandlungslösung seien in eine entscheidende Phase eingetreten. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es heute weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn von heute Abend an bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin um 11 Grad, im Land Brandenburg zwischen 8 in Perleberg und 13 Grad in Manchnow. Nachts gebietsweise schauerartiger Regen bei 10 bis 7 Grad. Morgen wird es dicht bewölkt sein, vor allem in der Westhälfte wird es Schauer geben. Zum Abend dann aufgelockert, die Höchstwerte morgen 10 bis 15 Grad. Die Zeit gleich 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und der beginnt mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Meldorf kann es wegen eines anhaltenden Stromausfalls zu Störungen im Festnetz und im Mobilfunknetz kommen. Davon betroffen sind auch die Notrufe 110 und 112. Sollten Sie dringend Hilfe benötigen, begeben Sie sich direkt zum Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Meldorf in der Alten Marschkammer 2. Der Stromausfall wird nach Angaben des Energieversorgers noch mehrere Stunden andauern. Auf die Straßen A1 Dortmund Richtung Münster zwischen Unna und Kamener Kreuz. 1 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird hier über den Standstreifen geleitet. Die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Larvesum und Haltern nach einem Unfall gesperrt, dadurch hier 3 Kilometer Stau. Die A49 Gießen Richtung Kassel ist zwischen Ohmtal-Dreieck und Homberg-Ohm-Nord wegen eines querstehenden Fahrzeugs gesperrt. Und auch die A96 Lindau Richtung München ist zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen nach einem Unfall gesperrt. Es gibt hier eine Umleitung, sie führt über die U33. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg. Und auch am Karfreitag sind wir für Sie da. Ich bin Klaas Christoffersen. Guten Abend. Gestern wurde aus dem Antrittsbesuch von US-Außenminister Rubio in Paris überraschend eine Runde mit Beratungen über eine Waffenruhe im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es reisten Regierungsvertreter aus der Ukraine an und hochrangige Beamte aus Deutschland und Großbritannien. Von den Gesprächen sind keine Inhalte nach draußen gedrungen, aber so viel ist jetzt klar, die USA machen Druck. Außenminister Rubio hat jetzt sogar damit gedroht, Washington könne seine Bemühungen um Frieden einstellen, wenn sich der Krieg nicht rasch beenden lasse. Darüber hat mein Kollege Andreas Sperling vom NDR mit Samuel Jakisch gesprochen, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Washington. Wie schätzt er Rubios Äußerungen ein?
Na, der US-Außenminister hat einige Konjunktive verwendet. Als er in Paris ins Flugzeug gestiegen ist, da hat er sich auf dem Weg nochmal zu den Reportern umgedreht und im Kern drei Sachen gesagt. Erstens, diese Regierung ist jetzt 88 Tage im Amt und bemüht sich um einen Frieden in der Ukraine. Die Ergebnisse sind aber äußerst überschaubar und die Frustration wächst mit jedem Tag. Zweitens, wenn es möglich ist, erster Konjunktiv, einen Frieden zu erreichen, dann seien die USA bereit, dafür auch alles zu tun. Drittens, wenn das nicht möglich ist, könnte anderer Konjunktiv, der Präsident auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, die USA haben andere Prioritäten. Das ist jetzt keine ganz neue Position dieser Regierung. Die blickt ja auf die Welt gerne durch die Rechnungen von Aufwand und Ertrag. Und hier sagt Marco Rubio, dass eine bedingungslose Unterstützung der USA für die Ukraine, wie sie unter Joe Biden garantiert wurde, jetzt nicht mehr existiert, sondern es muss schon auch ein erkennbarer Nutzen dabei sein, idealerweise in Richtung Frieden.
Spricht Rubio denn dann nun auch wirklich für die gesamte US-Regierung? Denn wenn man zum Beispiel Vizepräsident Vance hört, der gerade in Rom ist, dann klingt das da ja schon wieder ein bisschen anders.
Ja, der Vizepräsident J.D. Vance, der ist gerade in Rom und er hat gesagt, er sei sehr optimistisch, dass die Verhandlungen zur Ukraine auch letztlich zu einem Frieden in diesem Land führen. Das widerspricht sich nicht direkt. Es gibt innerhalb dieser US-Regierung in der Tat unterschiedliche Blicke auf diesen Konflikt und es schauen nicht alle deckungsgleich auf Russland und seinen Krieg in der Ukraine. Sondern es gibt die eher interventionistischen Kräfte und jene, die eben finden, die USA habe in diesem Konflikt eigentlich nichts zu gewinnen, sondern sollte sich eher auf den pazifischen Raum konzentrieren, zum Beispiel in Richtung China.
Sind Rubios Äußerungen denn dann nur der Versuch, Druck aufzubauen?
Na, Marco Rubio ist Europa und der Ukraine ja buchstäblich entgegengekommen, indem er sich ins Flugzeug nach Paris gesetzt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht so viele Wochen her. Da haben wir an dieser Stelle befürchtet, dass die Ukraine direkt zwischen Trump und Putin aufgeteilt werden könnte, ohne dass Europa dabei mitreden kann oder die Gelegenheit dazu bekommt. Jetzt fliegt der US-Außenminister dafür nach Paris, spricht mit den Europäern, lobt dann auch diese Gespräche als sehr konstruktiv. Europa habe gute Angebote gemacht, hat er gesagt, sich stärker auch einzubringen in eine Nachkriegsordnung in der Ukraine. Und jetzt wollen alle mal ein paar Tage über Ostern drüber nachdenken. Und dann ist es aus Verhandlungssicht schon nachvollziehbar, dass Marco Rubio dann nochmal hinterher schiebt, bitte denkt da auch gewissenhaft drüber nach, denn wir könnten uns auch einfach zurückziehen.
Spekulieren wir mal, können die USA sich so einen Ausstieg aus dem Ukraine-Engagement überhaupt leisten? Immerhin hoffen die doch auch sehr auf einen Rohstoffdeal mit der Ukraine. Auch da wird ja gerade verhandelt.
Ja, dieser Rohstoffdeal, der geht ja von einer Prämisse aus, die noch nicht bewiesen ist. Also die Idee ist ja, wenn jetzt US-Unternehmen im großen Stil, zum Beispiel im Osten der Ukraine, Bodenschätze abbauen, dann würde kein russischer Kommandeur sich trauen, da eine Granate hinzuschießen. Die Ukraine ist bereit, diese These mal zu überprüfen. Sie hat aber auch ehrlicherweise keine große Wahl. Während Russland ja die Strategie verfolgt, einfach auf Zeit zu spielen, auch partielle Waffenruhen, wie wir sie jetzt 30 Tage hatten, zu ignorieren und weiter auf Geländegewinne zu warten, bis der Ukraine die Patronen ausgehen. Diese Strategie funktioniert aus russischer Sicht ja bisher sehr gut. Und die Ukraine kann es sich nicht wirklich erlauben, es darauf ankommen zu lassen, ob die USA wirklich bereit sind, ihre Unterstützung einzustellen. Denn das wäre für die Ukraine und die Menschen dort fatal.
Die Einschätzungen unseres Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch. Und wir haben es im Gespräch auch schon gehört. Russland setzt den Krieg fort und scheint darauf zu setzen, dass sich die ukrainische Armee immer schlechter verteidigen kann. Präsident Putin hat sich zwar nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Trump darauf eingelassen, einen Monat lang keine Energieanlagen in der Ukraine zu bombardieren, aber dieses Moratorium ist jetzt ausgelaufen. Und die russischen Angriffe haben ja nicht nachgelassen, sondern hatten offenbar andere Ziele. In der letzten Zeit kamen bei russischen Attacken in verschiedenen ukrainischen Städten ja immer wieder viele Zivilisten ums Leben. Jetzt lässt Washington aber erkennen, langsam die Geduld bei den Verhandlungen zu verlieren. Wie reagiert die russische Regierung darauf? Dazu Stefanie Markert.
Von der Aussicht, die USA könnten ihre Friedensbemühungen einstellen, lässt man sich nach außen hin nicht unter Druck setzen. Kreml-Sprecher Peskow:
Wir meinen, man kann schon einen gewissen Fortschritt feststellen. Dieser Fortschritt hängt mit dem provisorischen Moratorium des Angriffs auf Energieanlagen zusammen, an das sich Russland gehalten hat, was man von der Ukraine nicht sagen kann.
Hier gehen die Meinungen beidseits der Front auseinander. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe das Moratorium nie ernst genommen. Das ukrainische Außenministerium sprach sich diese Woche dafür aus, das Moratorium zu verlängern, obwohl Russland mehr als 30 Mal dagegen verstoßen habe. Russland dagegen wirft der Ukraine 80 Verstöße vor. Allein in den letzten 24 Stunden, kurz vor Auslaufen des Moratoriums also, hätten die ukrainischen Streitkräfte 4 Energieanlagen in den Regionen Belgorod, Kursk, Bryansk und Woronesch angegriffen, erklärte Russlands Verteidigungsministerium. Tatsächlich gab es in den 30 Tagen keine großen russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke. Dafür nahm die Zahl ziviler Opfer bei sonstigem russischen Beschuss zu. Das Moratorium war zumindest ein Zugeständnis, das die USA Moskau abbringen konnten. Kreml-Chef Putin hatte es nach einem Telefonat mit Präsident Trump am 18. März angeordnet. Und nun? Kreml-Sprecher Peskow:
Ein Monat ist in der Tat vorbei. Momentan hat der Oberbefehlshaber Präsident Putin keine neue Order gegeben.
Die Dynamik nach den Pariser Gesprächen, bei denen die Europäer mit am Tisch saßen, schmeckt Moskau indes nicht. Peskow begründete vor der Presse, man hätte von den Europäern jüngst keine Aufrufe zum Frieden gehört, nur zu einer weiteren Militarisierung. Da kommt Moskau die deutsche Debatte um eine mögliche Lieferung weitreichender Taurus-Marschflugkörper zu Pass. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa:
Da der Kampfeinsatz dieser Marschflugkörper ohne direkte Hilfe der Bundeswehr nicht möglich ist, wäre ein Angriff auf russische Infrastruktur, CDU-Chef Merz hat die Krimbrücke als Ziel identifiziert, eine direkte Beteiligung der BRD an militärischen Operationen auf Seiten des Kiewer Regimes mit allen Konsequenzen, die sich daraus für Deutschland ergeben.
Moskau gefällt sich immer wieder darin, den Spieß umzudrehen. Dabei hat Präsident Putin den von den USA kürzlich vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose Waffenruhe im Unterschied zur Ukraine abgelehnt.
Für das ARD-Studio Moskau war das Stefanie Markert. Ja, die Aussicht auf eine Waffenruhe, geschweige denn auf einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, die bleibt also ungewiss. Trotz aller Verhandlungen und auch trotz der Drohungen aus den USA, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen. Wie verbringen die Menschen in der Ukraine in dieser weiterhin sehr schwierigen Lage das Osterfest? Maria Fedorova mit Eindrücken aus Kiew.
Ein Vormittag am Hauptbahnhof von Kiew. Die Ankommenden ziehen ihre Koffer vorbei an einem Paar. Mutter und Tochter eng umschlungen, mitten auf dem Gleis. Olena Gudina reicht ihrer Tochter Anna einen kleinen Strauß Frühlingsblumen. Das erste Wiedersehen seit langem. Anna ist mit dem Zug gekommen, zu Besuch über die Osterfeiertage. Einerseits sehne ich mich nach der Zeit vor dem Krieg. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkehre, wird mir klar, mein Zuhause ist nicht mehr dasselbe. Es hat sich für immer verändert. Anna ist in die Niederlande gezogen. Eine schwere, aber auch bewusste Entscheidung, sagt ihre Mutter Olena. Wir haben die Besatzung erlebt, furchtbare Dinge gesehen. Unsere Tochter ist dann ins Ausland gegangen. Es ist schwer, sie nicht mehr bei uns zu haben. Und genauso schwer, jeden Tag die Nachrichten zu öffnen und zu lesen, welche Städte wieder beschossen wurden. Ostern in Kiew. Einige reisen heim für ein paar Tage, für ein bisschen Nähe. Andere sind geblieben die ganze Zeit. Ein paar Kilometer weiter im Stadtteil Podil. Graffiti auf alten Backsteinwänden, ehemalige Fabriken, Galerien, kleine Kaffeeröstereien. Das Viertel wirkt wach, leichtfüßig. Zumindest bis Mitternacht. Dann beginnt in der Hauptstadt die Sperrstunde. Hier hat Veronika Kostenko ihr Café eröffnet. Mitten im Krieg, ein Jahr nach dem ersten Angriff. Podil sprudelt und ich glaube, es wird nie aufhören. Dieses Viertel, es ist die Quintessenz von all dem, was die Hauptstadt ausmacht. Als wir aufgemacht haben, war die Straße fast leer. Jetzt reiht sich Laden an Laden, entstanden mitten im Krieg. Was gerade mit uns passiert, dieser Krieg, dieses Leben, ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Ihre Freundin Tatjana Sirizinova versucht es in Worte zu fassen. Dieses Doppelleben der Stadt, irgendwo zwischen Luftalarm und Osterbrunch in einem schönen Café. Ich spüre diese Lust zu leben, weil der Krieg uns den morgigen Tag genommen hat. Vielleicht gibt es morgen keinen Brunch. Ich bin Floristin und ja, manchmal frage ich mich, sind Blumen in dieser Zeit überhaupt angebracht, wenn Menschen sterben? Aber dann sage ich mir, genau deshalb. Wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, wofür wir überhaupt leben.
Wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, warum wir überhaupt leben, sagt eine Frau in Kiew im Beitrag von Maria Fedorova. Und wir wechseln das Thema und schauen auf die Bundespolitik in Deutschland. Die neue Bundesregierung ist noch nicht im Amt. Union und SPD haben die Ministerien schon untereinander aufgeteilt. Die Namen stehen noch nicht fest, aber klar ist, das Innenministerium geht an die CSU. Und hier warten ziemlich herausfordernde Aufgaben auf den neuen Amtsinhaber. Welche das sind, das fasst Markus Sambale für uns zusammen.
Wer im Innenministerium das Sagen bekommt, wird sich um ein Thema kümmern müssen, das polarisiert wie kaum ein anderes. Die Migrationspolitik. Friedrich Merz hatte im Wahlkampf eine vernichtende Bilanz gezogen.
Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Wo der CDU-Chef nur einen Scherbenhaufen erkennt, da sieht die bisherige SPD-Innenministerin Nancy Faeser aus ihrer Amtszeit aber durchaus Fortschritte.
Die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, die irreguläre Migration wirksam zu begrenzen und die Schleusungskriminalität wirksam zu bekämpfen.
Doch Friedrich Merz will die Maßnahmen gegen irreguläre Migration weiter drastisch verschärfen, nämlich dauerhaft die Grenzen zu kontrollieren und Asylbewerber zurückzuweisen. Der künftige Innenminister soll das umsetzen. Merz geht davon aus, dass er dabei seine Drohung mit der Richtlinienkompetenz gar nicht mehr braucht, weil das Innenministerium ja künftig von der Schwesterpartei geführt wird.
Da die CSU den Bundesinnenminister stellen wird, werde ich diese Weisung gar nicht geben müssen. Das wird passieren.
Ganz einfach wird nichts passieren, denn der Plan des CDU-Chefs kollidiert mit europäischem Recht und ohne Verabredungen mit den Nachbarländern sind Zurückweisungen kaum vorstellbar. Viel Arbeit für den künftigen Innenminister. Neben der Migrationspolitik dominiert eine Dauerbaustelle die Aufgaben im Innenministerium, dafür zu sorgen, dass die Menschen sicher leben. Konkret heißt das, die Kriminalität zu bekämpfen, vor allem Gewalt. Die hat laut Statistik zuletzt zugenommen. Dazu kommt als Aufgaben Anschläge verhindern, Spionage aufdecken und politische Extremisten frühzeitig entdecken. Auch das sind und bleiben Baustellen im Bereich des Innenministeriums.
Der Verfassungsschutz ist dabei unverzichtbar.
Unverzichtbar ist dabei auch, dass der Verfassungsschutz schnell wieder eine Führung bekommt. Denn die Chefstelle dieser wichtigen Behörde ist seit Monaten vakant. Thomas Haldenwang hatte sein Amt kurzfristig aufgegeben. Die Nachfolgeentscheidung wurde vertagt. Der künftige Verfassungsschutzchef muss eine hochsensible Frage entscheiden, ob nämlich die AfD als Gesamtpartei als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und dann ist da noch eine große Baustelle, mit der Innenministerin Nancy Faeser nicht fertig geworden ist. Die Digitalisierung der Verwaltung, damit Bürger möglichst alle Behördengänge einfach online erledigen können.
Wir haben den Personalausweis jetzt schon digitalisiert. Er hat schon einige Anwendungen, die gut genutzt werden können. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Werbung machen, dass die Menschen es auch wirklich annehmen.
Um die digitalen Baustellen wird sich aber wohl nicht nur der künftige Innenminister kümmern. Ein Teil der Projekte dürfte in ein neu geschaffenes Ministerium wandern. Das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Ein Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Markus Sambale um jetzt 22.19 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Konjunktur in Deutschland schwächelt weiter. Gerade erst haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose gesenkt. Damit reduzieren sich auch die offenen Stellen und dadurch verringert sich wiederum der Fachkräftemangel. Das hat zumindest das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung herausgefunden. Welche Folgen Ökonominnen und Ökonomen speziell für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sehen, dazu jetzt Ilka Wild.
Claudia Münch vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos kennt die Frage zum Fachkräftemangel in Mitteldeutschland seit Jahren. Sie betont,
dass die Region insgesamt in den letzten Jahren einen Aufschwung der Wirtschaft erfahren hat und damit auch die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen ist. Und auf der anderen Seite ist aber Unternehmen deutlich schwerer gefallen, es offene Stellen auch zu besetzen.
Hauptgründe dafür seien die demografische Entwicklung und der Strukturwandel. Dies habe man in der Studie Fachkräfteentwicklung 2025 plus festgestellt, die 2021 veröffentlicht wurde und die sich genau mit der Entwicklung in den Jahren 2025 bis 2040 beschäftigt. Danach trifft der Mangel vor allem die ländlichen Regionen hart. Das bedeutet, so Studienleiterin Münch,
also dass das Unternehmen eben noch mal deutlich schwerer fallen wird, Personen zu finden.
Deshalb zeigt die Studie auch Strategien auf, wie man dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Jan Opitz ist Prokurist bei der Metropolregion Mitteldeutschland, der Auftraggeberin der Studie.
Da war einfach wirklich der Hinweis, nutzen Sie Netzwerke, sei es über die Kammern, sei es aber auch über Hochschulen, die zu unterschiedlichen Themen unterwegs sind.
Als die Studie 2021 entstand, konnte indes noch niemand den Ukraine-Krieg und die nachfolgende schwere Rezession vorhersehen. Mittlerweile schwächelt der Arbeitsmarkt. Die wirtschaftlichen Aussichten sind schlecht. Das zeigt sich an Neueinstellungen. So hielten sich derzeit viele Unternehmen damit zurück, neue Fachkräfte einzustellen. Und das Problem mit dem Fachkräftemangel trete ein bisschen in den Hintergrund, sagt Jan Opitz.
Ich will nicht sagen, dass es weg ist, es wird ausgebremst.
Dennoch bleibe die Lage in einigen Branchen angespannt.
Es gibt einfach Bereiche, wo der Fachkräftemangel einfach schon wirklich so groß ist, dass er wehtut. Also gerade wenn man so an Gesundheits- und Sozialwesen denkt, zum Teil auch im Bereich Logistik.
In anderen Wirtschaftszweigen allerdings, wo man noch vor 2 Jahren händeringend Leute suchte, werden jetzt Arbeitskräfte eher abgebaut. Große Firmen haben massive Entlassungen angekündigt. Eine vorübergehende Delle, gerade in dieser Region, meint Claudia Münch von Prognos.
Also wir haben momentan einen Einbruch der Wirtschaft. Andererseits haben wir auch dieses Jahr das Jahr, an dem ein Rekord an 60-jährigen Geburtstagen ist.
Der langfristige Trend sei deshalb eindeutig. Der demografische Wandel werde bald noch stärker durchschlagen, besonders in Mitteldeutschland. Und da müsse man dranbleiben, um die Menschen in der Region zu halten und auch zu qualifizieren.
Wie viele Tiere kann ein älterer Mensch innerhalb von 90 Sekunden aufzählen? Wer im Alter hier gut abschneidet, beweist nicht nur geistige Fitness. Das Testergebnis, die sogenannte Wortflüssigkeit, ist offenbar auch ein ziemlich gutes Maß für die restliche Lebenserwartung. Das hat ein Team vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin berechnet. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Hund, Katze, Maus, Schwein, Regenwurm.
Wer so in 1,5 Minuten auf rund 33 Tiere kommt, hat im Mittel noch 12 Jahre vor sich. Bei etwa 11 Tieren sind es dagegen nur noch 3 Jahre. Das sind die Daten der über 30 Jahre dauernden Studie. Dieser Sprachtest wirkt simpel, aber er ist zur Vorhersage der noch verbleibenden Lebenszeit bei älteren Menschen wesentlich besser geeignet als alle anderen bisher dazu genutzten Tests und Aufgaben, sagt Ullmann Lindenberger vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Weil er Anforderungen an das gesamte kognitive System stellt. Da ist zum einen die Anforderung der Schnelligkeit, zum anderen ist die Anforderung, auf sein Langzeitgedächtnis zurückzugreifen. Also man muss auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen unter einer bestimmten Prämisse, es sollen Tiere sein. Und dann ist die dritte Anforderung, man muss darauf achten, dass das Wort, das man nennt, nicht bereits zuvor genannt wurde.
Da der Test die verbleibende Lebenszeit einschätzen will, ist er anders aufgebaut als andere Tests auf geistige Fitness. Diese prüfen meist, ob man mehrere Dinge gleichzeitig im Kopf behalten kann, fähig ist, logische Schlüsse zu ziehen oder sich an eine lange Liste von Wörtern erinnert. Diese Fähigkeiten nehmen aber schon im Alter von 40 oder 50 Jahren ab und manchmal sogar schon mit 30 Jahren im Vergleich zu 18-Jährigen, so der Psychologe. Das bezeichnet das normale kognitive Altern. Die Fähigkeit, in 1,5 Minuten möglichst viele Tiere zu nennen, kann aber trotz Alterungsprozessen relativ lange stabil ausgeführt werden.
Wenn die dann anfängt nachzulassen, dann scheint das ein Hinweis darauf zu sein, dass sich die Personen in der Phase des Lebens befinden, die wir bezeichnen als das Nachlassen der Fähigkeiten in Todesnähe.
Personen mit Demenz fielen ihm damals schon auf, erklärt Lindenberger, der selbst als junger Forscher viele der Testsitzungen durchgeführt hat. Er könne sich sehr eindrücklich an den Antworttyp von bereits stark dementen Personen erinnern.
Katze, Hund, was sollte ich machen? Katze, Hund, was war die Aufgabe? Das habe ich mehrmals beobachtet und das kann man sich so vorstellen, dass dann im Langzeitgedächtnis einfach Katze, Hund die beiden Tiere sind, die am stärksten aktiviert sind. Gleichzeitig vergisst man die Aufgabe. Wenn man an die Aufgabe erinnert wird, hat man auch vergessen, was man vorher gesagt wird und sagt dann halt Katze, Hund.
Die gesammelten Daten stammen aus der Berliner Altersstudie mit 518 Menschen im Alter von 70 bis 95 Jahren. Die Testreihe wurde vor 30 Jahren begonnen, daran hatten gleich viele Männer wie Frauen und immer gleich viele Personen in einer Altersstufe teilgenommen. Im Laufe der Jahre hat diese Gruppe immer wieder an verschiedenen kognitiven Tests teilgenommen, darunter eben auch an diesem Test zur Wortflüssigkeit.
Wir haben von fast allen Personen die Informationen, zu welchem Datum sie verstorben sind. Und dann können wir halt den Zeitpunkt, an dem wir den Test durchgeführt haben, in Beziehung setzen zur Sterbewahrscheinlichkeit.
Furore hat erst vor kurzem der sogenannte Flamingo-Test gemacht. Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der sogenannte Einbeinstand gilt als gutes Maß für den Alterungsprozess. Lindenberger hält es durchaus für möglich, dass beide Tests zusammengenommen eine noch bessere Vorhersagewahrscheinlichkeit für die noch verbleibende Lebenszeit ergeben könnten.
Also wir halten fest, die Lebenserwartung hat offenbar auf die eine oder andere Weise viel mit Tieren zu tun. Anja Braun berichtete.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev mal wieder ein Halbfinale bei einem Turnier erreicht. Mehr jetzt dazu von Marcel Stober.
Und dann auch noch im eigenen Land, in Deutschland, in München beim 500er-Turnier. Das Ganze hat er geschafft mit einem Sieg gegen den Niederländer Talon Griekspoor. Und es hat gedauert. Mehr als 3 Stunden war Zverev heute auf dem Sandplatz zugange. Er hatte seine Schwierigkeiten, aber er hat auch dank des Publikums am Ende doch noch dieses Match gewinnen können. Anders als bei vielen der doch enttäuschenden Turniere der vergangenen 2 Monate. Aus München, Florian Hecht.
3 Stunden und 13 waren gespielt, da explodierte das Tennisstadion in München. Der 4. Matchball brachte den Sieg für Alexander Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspoor in einem Spiel, in dem die Zuschauer schon zuvor eine tragende Rolle einnahmen. Denn Zverev war schon auf der Verliererstraße, hatte den ersten Satz im Tiebreak mit 6-7 abgegeben und lag auch im zweiten mit 4-5 zurück. Dann aber pushten die Zuschauer, die die Tribüne zum Wackeln brachten, die deutsche Nummer 1 und sorgten mit für die Wende.
Bei Satz und 5-4 hinten war ich mental wirklich schon so kaputt, ich war enttäuscht, ich war nicht happy, wie ich gespielt habe und dann haben die Zuschauer so eine Stimmung gemacht bei 5-4 im zweiten Satz und das hat mir so einen richtigen Push gegeben und ja, ich bin im Halbfinale wegen euch, deswegen vielen Dank.
Dass es mit dem Halbfinale geklappt hat, lag aber auch daran, dass Zverev nach mäßigem Start ins Match allmählich seinen Aufschlag und seine Vorhand wiederfand und so am Ende mit 6-7, 7-6 und 6-4 das Match zumachte.
Ja, ich bin unfassbar glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten und heute endlich mal eins gewonnen.
Damit steht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. Damals hat er das Turnier gewonnen. Soweit will aber jetzt noch gar nicht schauen. Alles, was zählt für die deutsche Nummer 1, ist, dass die Formkurve wieder nach oben geht.
Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Zverevs kommender Gegner im Halbfinale ist übrigens der Ungar Fabian Marozsán, der in seinem Viertelfinale den Belgier Sisu Bergs besiegen konnte. Das Halbfinale findet dann morgen statt und am Sonntag, da feiert Zverev seinen 28. Geburtstag, da steht dann das Finale in München an. Apropos München, die Basketballer des FC Bayern München wollten heute ihre letzte Chance nutzen, um in der Euroleague, also der höchsten internationalen Spielklasse, doch noch in die Playoffs zu kommen und den Einzug unter die besten 8 zu schaffen. Im entscheidenden Play-In-Spiel allerdings beim Vorjahresfinalisten und Rekordsieger Real Madrid haben sie verloren. Das Spiel ist vor wenigen Augenblicken mit 71-93 zu Ende gegangen. Damit ist der europäische Wettbewerb für den FC Bayern Basketball beendet. Aufsteiger Holstein Kiel ist aktuell Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga und hat sich jetzt entschieden, auf die bislang schwache Saison zu reagieren. Der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann muss gehen. Mehr von Moritz Kühn.
Wehlmann habe die Aufgabe gehabt, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Das sei ihm auch gelungen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. Trotzdem sei man zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen, so Tholund weiter. Damit ist für Carsten Wehlmann nach rund einem Jahr bei Holstein Kiel schon wieder Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest. Olaf Rebbe übernimmt den Posten des Sportchefs ab kommende Woche Dienstag. Rebbe war unter anderem schon für den VfL Wolfsburg in der Position des Sportdirektors tätig. Die Herausforderung, eine konkurrenzfähige Mannschaft bei den bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenzustellen, reizt mich, wird der neue KSV-Sportchef in der Vereinsmitteilung zitiert.
Morgen muss Holstein Kiel übrigens in der Bundesliga bei RB Leipzig antreten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Beate Rüsab. Nach seinem Außenminister Rubio hat auch US-Präsident Trump einen Rückzug der Vereinigten Staaten aus Verhandlungen mit der Ukraine und Russland nicht ausgeschlossen. Er wolle schnell eine Einigung auf ein Kriegsende sehen, so der Republikaner. Sonst würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einstellen. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden, so Trump weiter. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuvor hatte sich US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag in Paris zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump mit europäischen und ukrainischen Vertretern zu Gesprächen über die Ukraine getroffen.
Am heutigen Karfreitag haben die Ukraine und Russland zahlreiche Leichen von Soldaten ausgetauscht. 909 Leichname seien an die Ukraine übergeben worden. Das teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab in Kiew mit. Russland erhielt Medienberichten zufolge im Gegenzug die sterblichen Überreste von 41 Soldaten. Der Tausch fand nach ukrainischen Angaben unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes statt. Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Im Gegenzug für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nordamerika sei für den VW-Konzern eine der wichtigsten Wachstumsregionen. Volkswagen wolle das Möglichste tun, um als verlässlicher Investor und Partner in den USA zu handeln, so Blume. Die Kirchen haben am Karfreitag an das Leid und die Not in der Welt erinnert, aber auch zu Zuversicht aufgerufen. Der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz Betzing ermutigte dazu, angesichts beunruhigender Zeiten Orientierung im christlichen Glauben zu suchen. Auch die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Fers, rief in ihrer Karfreitagsbotschaft dazu auf, den Blick vor Leid und Not nicht zu verschließen. Am Karfreitag erinnern Christinnen und Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise Regen, örtlich Schauer, im Nordosten gebietsweise Regen. Morgen nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter, 12 bis 24 Grad und am Montag gebietsweise Schauer bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, das war jetzt der richtige Knopf. Wir haben drei Meldungen für Sie. A1 Dortmund Richtung Münster. Zwischen Kamen Zentrum und Kamener Kreuz. 1 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Der Verkehr wird hier über den Standstreifen geleitet. Die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Lavesum und Haltern nach einem Unfall gesperrt. Dadurch hier 3 Kilometer Stau. Und auch die A96 Lindau Richtung München ist zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung hier führt über die U33. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
mit Klaas Christoffersen. In Israel hat die Armee eine besondere Bedeutung. Ein jahrelanger Wehrdienst, oft mit anschließender Reserve, ist für die allermeisten jungen Israelis selbstverständlich, geht es doch um die Verteidigung ihres bedrohten Landes. Seit Jahrzehnten schon ist die Armee eine Art Schule der Nation, prägend für fast alle Schichten und wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Doch der Krieg in Gaza hat die Armee verändert. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler mit einem Feature.
Tse'elim ist ein Ort, den jeder israelische Soldat kennt. Hier in der staubigen Negev-Wüste trainiert die Armee den Häuserkampf. Eine ganze Dorfkulisse steht im Sand, sie soll an Orte im Gazastreifen erinnern. Eine stilisierte Moschee ist zu erkennen und andere Gebäude, sogar Tunnelausgänge sind da, denn im Gazastreifen gab und gibt es viele davon. An den Betonwänden der Gebäude hat die israelische Armee an mehreren Stellen Bilder malen lassen, die islamistische Palästinenser darstellen sollen, damit klar ist, wer der Feind ist. Gerade versucht ein Trupp von Reservisten einen Auftrag zu erledigen. Die Männer sollen eine Straße säubern, wie das hier heißt. Alle haben ihre Sturmgewehre im Anschlag, bis auf einen Soldaten, der eine besondere Brille aufgesetzt hat, mit einer Art Joystick eine kleine Aufklärungsdrohne steuert und dem Trupp sagt, was er sieht. Um realistische Übungen zu ermöglichen, übernehmen einige israelische Soldatinnen die Rolle der Feinde. An Palästinensertüchern sollen sie erkennbar sein. Eine der Soldatinnen spricht mit uns, will aber anonym bleiben.
A lot of times we dressed half as the enemy and half as civilians.
Oft übernehmen wir die Rollen von feindlichen Kräften und Zivilisten. Wir üben mit den Soldaten, dass sie in zivilem Gelände operieren müssen. Und wir fordern sie. Zum Beispiel ist da eine Mutter mit einem Baby, die Steine auf sie wirft. Sie müssen wissen, wie sie reagieren, wohin sie schießen und wann nicht. In vielen Trainings spielen wir Zivilisten, um die Soldaten auf dicht bevölkerte Gebiete vorzubereiten.
More dense populated areas in fight.
Gebiete wie im Gazastreifen. Am Himmel fliegt ein israelischer Kampfjet. Die Reservisten, die sich hier auf ihren Kampfeinsatz vorbereiten, haben völlig unterschiedliche Hintergründe. Man sieht es ihnen an. Manche sind jung, andere schon in ihren 40ern. Einer hat eine Kippa auf dem Kopf, die ihn als religiösen Juden ausweist. Ein anderer trägt einen Ohrring, kommt vermutlich eher aus dem politisch linken Spektrum. Ganz verschiedene Menschen haben seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober für Israel gekämpft. Und auch wenn die israelische Gesellschaft in politischen Fragen tief gespalten ist, nach dem 7. Oktober hat sich zunächst gezeigt, dass die Armee, die Israeli Defense Forces, IDF, in Israel verschiedenste Menschen zusammenbringt. Das sagt auch Kobi Michael, ein Militärexperte, der oft im Fernsehen zu sehen ist.
Yes, the IDF is not only a military, the IDF is an institution.
Die IDF ist nicht nur Militär. Das ist eine Institution, eine gesellschaftliche Institution, die von Beginn an Teil des Aufbauprozesses dieser Nation war. Wir hatten ein paar Premierminister, die waren Generalstabschefs oder Generäle, viele Minister, Abgeordnete. Wir haben viele frühere hochrangige Offiziere in der israelischen Wirtschaft. Wir sehen sie überall. Historisch und traditionell ist die IDF die angesehenste Institution in Israel.
Etwa die Hälfte der jungen Israelis, Frauen und Männer, wird eingezogen. Kaum Ultraorthodoxe sind dabei und kaum Palästinenser mit israelischem Pass. Wo man in der Armee gedient hat, das entscheidet mitunter über Karrieren in Israel. Doch die Armee verändert sich, so wie sich die israelische Gesellschaft verändert. Und das zeigt sich auch am Gaza-Krieg und wie er geführt wird. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1.100 Toten, 250 verschleppten Geiseln und tausenden weiteren Verletzten, ist die israelische Armee wieder im Krieg. Hunderttausende Israelis wurden und werden immer wieder zum Reservedienst eingezogen. Soldaten sind in den Gazastreifen einmarschiert, in den Libanon und nach Syrien. Auch im Westjordanland sind israelische Truppen auf dem Vormarsch. Das alles diene der Sicherheit eines von allen Seiten bedrohten Landes, heißt es. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, versucht immer wieder, das Land auf den Kampf gegen äußere Feinde einzuschwören. Zeitweilig sprach er von einem Krieg an 7 Fronten. Und mit Blick auf die israelischen Streitkräfte verwendete er immer wieder einen Begriff, der eine lange Tradition hat, nun aber zunehmend und weltweit hinterfragt wird. Demnach sei die IDF die moralischste Armee der Welt. Im Englischen verzichtet Israels Regierungschef inzwischen zwar meist auf den Superlativ, aber dass er den Krieg in Gaza für einen gerechten Krieg hält und das Vorgehen der IDF für höchst moralisch, daran lässt er keinen Zweifel.
Wir kämpfen in einem gerechten Krieg. Und das heißt, wir kämpfen mit Mitteln, die keine andere Armee eingesetzt hat. Keine andere Armee hat solche Vorsichtsmaßnahmen wie die israelische, manchmal mit hohem Risiko, um sicherzustellen, dass wir die Zahl der Toten möglichst gering halten.
In den langen Kriegsmonaten wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 50.000 Menschen in Gaza getötet und über 110.000 verletzt. Die israelische Armee sagt, unter den Toten seien mehr als 20.000 bewaffnete Kämpfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von fast 16.000 toten Minderjährigen, fast ein Drittel der Toten. Etwa 10.000 Leichen sollen noch unter den Trümmern liegen. Einigen Untersuchungen zufolge sind diese Zahlen zu niedrig angesetzt, weil viele Tote nicht mit einbezogen sind, die auch eine Folge des Krieges sind. Sie starben durch Mangelernährung, katastrophale hygienische Zustände und unzureichende medizinische Versorgung. Fragt man bei der IDF nach dem ethischen Kodex, der die israelische Armee zu einer höchst moralischen Truppe machen soll, wird man auf eine Internetseite verwiesen. Unsere Mission und unsere Werte, lautet die Überschrift.
Ein IDF-Soldat wird seine Macht und seine Waffe nur zur Erfüllung seines Auftrags und nur dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Er wird seine Menschlichkeit im Kampf und im Alltag bewahren. Er wird seine Waffe und Macht nicht einsetzen, um unbeteiligte Zivilisten und Gefangene zu verletzen, und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Leben, Körper, Würde und Eigentum zu schützen.
Nach einem UN-Bericht sind inzwischen mindestens 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden. 2/3 der landwirtschaftlichen Flächen sind unbrauchbar. Passt dieses Ausmaß von Tod und Zerstörung zum Anspruch, Leben, Körper, Würde und Eigentum von Zivilisten zu schützen? Yoav Gallant, bis November 2024 Verteidigungsminister in Israel, hatte schon 2 Tage nach dem Überfall auf sein Land am 9. Oktober 2023 eine andere Parole ausgegeben.
Wir haben eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben. Alles ist zu. Wir kämpfen gegen Bestien und handeln entsprechend.
Gegen Yoav Gallant wie auch gegen Benjamin Netanyahu und inzwischen getötete Führer der Hamas hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle verhängt wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach einer Phase der Waffenruhe, die im Januar dieses Jahres begonnen hat, der Freilassung von 38 verschleppten Geiseln und rund 1.600 Gefangenen in israelischen Gefängnissen und Lagern, hat Israel den Krieg im März wieder hochgefahren. Wochenlang kommen keine Hilfsgüter nach Gaza, die israelische Armee blockiert die Grenzübergänge. Die israelische Regierung sagt, Israel führt Krieg gegen die Hamas. Die Wahrnehmung der meisten Palästinenser ist, dieser Krieg richtet sich gegen die gesamte Bevölkerung und ihre Lebensgrundlage. Wie also kommt es zu dieser Kriegsführung durch die Israeli Defense Forces und wie passen Aussagen und Fakten aus dem Gazastreifen zu ihrem Anspruch, die moralischste Armee zu sein, also eine Armee, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung achtet? Ein Interview mit einem Armeesprecher zum Thema ist auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht zustande gekommen. Doch es gibt immer mehr Soldaten, die diesen Krieg kritisch sehen. Sehr wenige sprechen mit Journalisten. Michael Ofer Sif wohnt in einer luftigen Wohnung in Tel Aviv. Er ist 29 und hat nach dem 7. Oktober für ein paar Monate gedient. Sif wurde als Reservist eingezogen, war eine Art Kontrolloffizier im Einsatzzentrum einer Brigade. Er beschreibt seine Erlebnisse in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn.
Viele in dem Kommandostand und viele der Soldaten draußen hatten Angehörige, Familie oder enge Freunde, die getötet, verschleppt oder verletzt wurden oder fast getötet, fast verletzt am 7. Oktober. Da war also viel Trauer, viel Wut und dann Rache oder vielmehr, wir schlagen so zu, dass sie das nie wieder machen können. Das gab es häufig. Und das hat dann zu viel Nachlässigkeit geführt, zur Zerstörung von Besitz, nach dem Motto, keinen interessiert es, wenn wir dieses Gebäude zerstören, und manchmal zur Zerstörung von Leben.
Von diesem War Room aus wurden die Einheiten im Gazastreifen in Echtzeit beobachtet und von dort aus erhielten sie ihre Befehle. Michael Ofasiv hatte auf seinen Bildschirmen interaktive Karten. Da konnte man die Soldaten verfolgen. Auch die Feinde waren dort markiert. Vor den Bildschirmen saßen auch hier Soldaten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Er selbst zählt sich eher zum linken Spektrum. Aber da waren auch Siedler, Rechtsextremisten. Und das hat die Stimmung in diesen ersten Kriegswochen geprägt.
So a lot of sentiments you would hear about how there are no innocent people in Gaza or...
Was man oft gehört hat, war, dass es keine unschuldigen Menschen in Gaza gibt. Dass wir Rache nehmen und Gaza ein für allemal zerstören und ihnen eine Lektion erteilen müssen. Und einer, ein anderer Offizier, hat zu mir mal etwas sehr Grausames gesagt. Dass die Kinder von 2014, dem Jahr der letzten großen Offensive in Gaza, die Terroristen des 7. Oktober sind. Und damit hat er natürlich allgemein etwas über die Kinder in Gaza von heute gesagt.
You can hear what he isn't saying about what we should or how we should perceive kids in general.
Dabei werden in offiziellen Stellungnahmen der israelischen Armee oft hohe moralische Standards erwähnt, auch wenn es Berichte über schwere Angriffe mit vielen zivilen Opfern gibt. Daniel Hagari, lange der IDF-Sprecher in diesem Krieg, trat am 10. August 2024 vor die internationale Presse. Die israelische Luftwaffe hatte an diesem Tag ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Nach israelischen Angaben waren 19 bewaffnete Kämpfer unter den Toten. Die Hamas habe die Schule genutzt, sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt. Und Hagari sagte:
Wir haben viele Schritte unternommen, um die Risiken für Zivilisten zu mildern. Auch Luftüberwachung vor dem Angriff. Und wir haben sehr präzise Munition verwendet, um zivile Opfer zu vermeiden.
Rund 6000 Menschen hatten in dem Gebäude Schutz gesucht. Drei Geschosse schlugen am frühen Morgen ein. Berichte aus dem Gazastreifen zufolge, beispielsweise von Reuters, hat es bei diesem Angriff mindestens 80 Tote gegeben. Bilder von Säcken mit Leichenteilen gingen um die Welt. Selbst US-Präsident Biden, der Israel seit Beginn des Krieges mit großen Waffenlieferungen unterstützt hatte, sprach bereits im Dezember 2023 von so wörtlich unterschiedslosen Bombardierungen. Die größte im Gazastreifen abgeworfene Bombe hatte die USA ab Mai 2024 nicht mehr nachgeliefert. Die Mark 84 wiegt rund 900 Kilo und gilt in einem Radius von fast 180 Metern als tödlich. US-Präsident Trump hat die Lieferung dieser Bomben gleich nach seiner Amtseinführung wieder aufgenommen. Rund 1600 Stück wurden bereits nach Israel geschickt. Sie können somit wieder eingesetzt werden, auch im Gazastreifen. Michael Ofasiv hat etwas getan, was viele Israelis sich nicht trauen. Er hat einen Brief unterschrieben und öffentlich erklärt, dass er in der Armee keinen Reservedienst mehr leisten wird. Inzwischen versuchen mehr und mehr Israelis, sich dem Reservedienst zu entziehen. Es gibt öffentliche Briefe von Sanitätern, von Kampfpiloten. Schon vorher hatte Ofasiv Zweifel an der Art, wie Israel Krieg in Gaza führt. Den Ausschlag aber haben drei Geiseln gegeben, die von israelischen Soldaten erschossen worden waren. Mitte Dezember 2023 war das.
The whole goal or the idea of the war was we want to release hostages.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln frei bekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Militärischer Druck bringt die Geiseln um. Wir haben drei Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das drei Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Kein Soldat wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Michael Ofasivs Entscheidung macht auch deutlich, dass sich die israelische Armee verändert hat, wie auch die israelische Gesellschaft. Seinen Wehrdienst hatte er vor 10 Jahren geleistet. Eyal Ben-Ari ist Anthropologe und Experte für die israelischen Streitkräfte. Er forscht am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Wir erreichen ihn in Kanada. Zunächst spricht er über den 7. Oktober, das große Trauma für Israel, mit dem der Krieg in Gaza angefangen hat.
Der Schock des 7. Oktober hat zu einem sehr breiten Konsens geführt über die Notwendigkeit, extreme Gewalt gegen die Menschen in Gaza anzuwenden. Ein Teil davon kam aus religiöser Motivation, ein Teil war die reine Rache.
Professor Ben-Ari weiß um das Fehlverhalten von israelischen Soldaten im Gazakrieg. Doch er geht eher von Einzelfällen aus, die mit dem Krieg in einem dicht besiedelten, extrem unübersichtlichen Schlachtfeld zu tun haben, dem Krieg gegen Terrororganisationen inmitten einer ganzen Bevölkerung.
At the unit level, we do have evidence.
Auf Kompanieebene gibt es Beweise dafür, dass Soldaten zügellose Gewalt angewandt haben. Das kann Waffengewalt sein, aber auch das Anzünden von Häusern, Plünderungen. Aber wenn man von außen kommt, muss man verstehen, dass sobald eine Schlacht beginnt, sie ihre eigene Dynamik hat.
That once a battle begins, it has its own dynamic.
Und dann spricht der Militärexperte auch noch über die Veränderungen in der Armee.
Empirisch stimmt das. Wir haben einen Zustrom von nationalreligiösen Soldaten in die Offiziersränge von Kampfeinheiten, vor allem in der Infanterie. In diesen Vorbereitungsschulen gibt es diese Idee, dass man eine Elite nationalreligiöser Soldaten und Offiziere schaffen müsse, die das Land in die Zukunft führen.
Wie das aussieht, kann man in Ili beobachten, einer Siedlung im Westjordanland. Hier befindet sich eine Einrichtung zur vormilitärischen Ausbildung, die in nationalreligiösen jüdischen Kreisen den Ruf hat, eine der besten zu sein. Es gibt so viele Bewerber, dass längst nicht alle aufgenommen werden können. Etwa jeder zweite Absolvent wird Offizier in Kampfeinheiten. Ein großer Raum mit viel Gewusel. Militärisch sieht es nicht aus, die jungen Männer studieren die Tora. Eli liegt, das sagen sie hier, in Samaria. Das ist der biblische Name der Region. Völkerrechtlich ist es das von Israel besetzte Westjordanland. In der Nähe von Eli leben radikale Siedler, die immer wieder Gewaltakte gegen Palästinenser verüben. Uri Vielberg kommt auch aus einer Siedlung, aus El Azar südlich von Jerusalem. Der 7. Oktober fiel auf den Beginn seiner Zeit hier in Eli. Das Land zu besiedeln, dass das wichtig ist, kann er jetzt auch religiös besser begründen. Und das motiviert ihn auch, in der Armee zu dienen.
Es gibt einen Wert, der für mich sehr groß ist. Das ist das Thema der Siedlungen und wir haben hier auch viel darüber gesprochen. Uns wurde erklärt, wie wichtig Siedlungen sind. Ich meine, diese Dinge wusste ich auch vorher, schließlich wohne ich in einer Siedlung. Aber es gibt hier zum Beispiel einige, die jede Woche an einem bestimmten Ort, irgendeiner Farm oder etwas in der Art, Wache schieben. Wenn jemand irgendwo gebraucht wird, dann melde dich freiwillig. Wenn jemand für etwas Verantwortung übernehmen muss, dann tu es.
Bei der Frage, wem das Land gehört, gibt es hier keine Zweifel. Die Frage nach einem eigenen palästinensischen Staat braucht man gar nicht erst zu stellen. Rabbi Yigal Levinstein gibt nicht viele Interviews, auch wenn er in Kreisen der Nationalreligiösen, der radikalen Siedler, geradezu verehrt wird. 1987 hat er die vormilitärische Bildungsstätte hier in Eli gegründet, um mehr Siedler in die Armee zu bringen. Rund 500 Schüler werden hier in 2 Jahrgängen unterrichtet. Inzwischen gibt es auch Ableger, tausende Schüler sind es insgesamt. Fast alle gehen in Kampfeinheiten. Es gibt Absolventen, die es bis in die höchsten Ränge der israelischen Streitkräfte geschafft haben. Yigal Levinstein hat schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Äußerungen in der Presse. Früher hat er sich mal gegen Frauen in Kampfeinheiten ausgesprochen und Homosexuelle als so wörtlich pervers bezeichnet. Doch nun nimmt er sich Zeit, ist freundlich.
Wer von uns in die Armee geht, gehört zur Elite. Das sind die besten Jungs, die es gibt, die moralischsten. Ihr Gefühl der Gerechtigkeit, das Bewusstsein, Gesandte zu sein und das Wissen darum, dass wir seit 3000 Jahren, während unserer ganzen Geschichte, um unsere menschliche Freiheit, unsere menschlichen Werte kämpfen, das macht sie besonders. Es sind die Jungs, die die Tora am besten studieren, die in die schwersten Einheiten ziehen, denn sie spüren den großen Auftrag, das jüdische Volk zu verteidigen.
85 dieser vormilitärischen Ausbildungseinrichtungen gibt es inzwischen in ganz Israel. Sie sorgen dafür, dass Angehörige rechter nationalreligiöser Kreise in der israelischen Armee immer wichtiger werden, obwohl die Nationalreligiösen nur etwa 14% der israelischen Gesellschaft ausmachen.
Wir ziehen nur dann in den Krieg, wenn jemand versucht, uns davon abzuhalten, die Welt weiterzuentwickeln. Wir sind ein Volk, das es liebt, das Leben weiterzuentwickeln, das Leben zu fördern, es besser und schöner zu machen, sowohl physisch als auch mental. Ihr werdet sehen, dass die Schüler, die hier im Beit Midrash lernen, sich nicht auf die Armee vorbereiten, um Soldaten zu werden, sondern 2 Jahre lang die Tora studieren, um bessere Menschen aus sich zu machen. Die Armee stellt nicht unser Ziel im Leben dar, ganz und gar nicht. Wir gehen zur Armee, weil es keine andere Wahl gibt. Die Araber mögen uns nicht, sie mögen unsere Werte nicht. Sie sehen im jüdischen Volk ein Volk, das... Unser Erfolg stört sie.
Erfolg, das ist für Rabbi Lewinstein auch der Ausbau der Siedlungen, gegen den auch israelische Organisationen kämpfen, die unabhängig sind. Breaking the Silence zum Beispiel, gegründet von ehemaligen Soldaten, die nicht mehr schweigen wollen. Nadav Weimann ist der Direktor, er war früher Scharfschütze, ist in palästinensische Häuser im Westjordanland eingebrochen, hat als Reservist 2-mal im Gazastreifen gekämpft. Wenn Weimann über das spricht, was sich verändert hat, dann spricht er auch vom Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober. Der Terrorangriff, sagt er, war auch wegen der veränderten Prioritäten möglich, die die israelische Regierung setzte. An diesem Tag waren nur ein paar hundert Soldaten rund um den Gazastreifen stationiert und mehr als 20.000 im besetzten Westjordanland, unter anderem, um dort die Siedlungen zu schützen. Für ihn steht außerdem fest, dass nationalreligiöse Siedler in der israelischen Armee ein immer höheres Gewicht bekommen. Er hält das für ein Problem.
Die Siedlerbewegung oder die religiöse Rechte arbeitet sehr daran, durch Erziehung oder die vormilitärische Ausbildung die Idee von innen zu verändern. Das heißt für Israel, es geht um Werte von jüdischer Vorherrschaft. Das ist undemokratisch und nicht legal. Aber das ist eine Maschine und sie arbeitet erstaunlich.
Er beobachtet, wie sich liberale und säkulare Israelis zunehmend aus den kämpfenden Einheiten zurückziehen. Am Ende, so sagt es Nadav Weimann, führe das zu einer Entmenschlichung von Palästinensern durch die angeblich moralischste Armee der Welt. Bei Breaking the Silence legen Soldaten, die im Einsatz waren, Zeugnis ab, die die Organisation dann regelmäßig in Berichten veröffentlicht. Immer mehr Soldaten, die in Gaza waren, haben große Zweifel daran, ob sie noch in einem gerechten Krieg kämpfen.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir unsere eigenen Geiseln töten, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Wenn man das sieht, dann geht es nicht darum, die Hamas zu bekämpfen. Es geht darum, in Gaza zu kämpfen. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
They also want to transfer Gazans outside of Gaza, which is a horrible crime.
Der Satz von der moralischsten Armee der Welt helfe, all das zu verarbeiten, sagt Weimann. Die Soldaten fühlten sich besser und zu Hause könnten sie sich als Kämpfer in einem gerechten Krieg präsentieren. Michael Ofer-Sif, der nicht mehr in der Armee dienen will, hält ihren moralischen Anspruch ebenfalls für schädlich. Früher, in seinem Wehrdienst, sei noch viel über Moral gesprochen worden, darüber Zivilisten zu verschonen. Davon sei aber 10 Jahre später in diesem Krieg in Gaza häufig nicht mehr viel übrig.
Once you say the IDF is the most moral army, this phrase just kills this discussion even.
Wenn man sagt, die IDF ist die moralischste Armee der Welt, dann killt man jede Diskussion. Dann kann die IDF tun, was sie will, denn sie ist ja immer die moralischste Armee. Das ist gefährlich. Und ich finde, es ist wichtig, über Moral zu sprechen. Auch über die guten Sachen, wo die IDF sehr extrem ist in dem, was sie tut, um Zivilisten zu verschonen. Aber wir müssen darüber sprechen.
Die moralischste Armee der Welt oder Kriegsverbrecher? Die Veränderungen in Israels Armee. Das war ein Feature von Jan-Christoph Kitzler. Gestern war die italienische Premierministerin Meloni bei Trump in Washington. Es gab Gespräche über Zölle und es wurden viele Nettigkeiten ausgetauscht. Meloni betonte die Gemeinsamkeit von Italien und den USA. Trump fand, Meloni habe einen fantastischen Eindruck im Weißen Haus hinterlassen. Und heute war nun der Vizepräsident der USA Vance bei Meloni in Rom und danach bei einem Karfreitagsgottesdienst im Petersdom. Möglicherweise wird es auch noch ein Treffen mit Papst Franziskus geben. Der ist ja nach seiner komplexen Lungenentzündung immer noch auf dem Weg der Erholung. Wie geschwächt ist der Papst? Sowohl über den Gesundheitszustand des Papstes als auch über die Zollgespräche in Rom gibt es gleich ein Gespräch mit unserem Korrespondenten nach den 23 Uhr Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Sollte es eine der Parteien unnötig schwer machen, werden die USA ihre Rolle aufgeben, so Trump. Gleichzeitig äußerte er sich aber zuversichtlich, die Bemühungen um eine Verhandlungslösung seien in eine entscheidende Phase eingetreten. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es heute weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn von heute Abend an bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden. Seit